Wer einen Brief schreibt, bereitet sich normalerweise unbewusst auf das Ereignis oder auf das Geschehen vor. Man hat einen Stift, man hat ein Blatt Papier, man besorgt sich einen Umschlag und man überlegt sich meist schon vorher, nicht erst, wenn man den Brief anfängt, wem schreibe ich eigentlich? Dann ist die Frage wichtig, warum schreibe ich und was schreibe ich? Es gibt für den Brief, den ich schreibe, einen Anlass. Vielleicht ist ein Name mir in den Sinn gekommen, den ich bisher schon längst vergessen hatte. Und nun taucht der Name auf. Ich habe festgestellt für mich in den letzten Monaten, dass ich aufmerksamer werde, wenn bestimmte Namen in mein Gedächtnis kommen. Manchmal verbindet sich sofort ein Anliegen damit, aber manchmal auch gar nicht. Und vor kurzem war es so, da habe ich jemanden angerufen, nur mit der Begründung, ich weiß nicht warum, aber die letzten Tage fällt mir ständig dein Name ein. Und wir waren auch, das war dann ganz witzig, ich glaube, wir haben keine 2 Minuten gebraucht, da waren wir, bumm, mitten im Problem drin, das ihn total beschäftigt hat, momentan. Wenn wir einen Brief schreiben, dann haben wir immer einen Anlass, und wir haben eine Begebenheit, mit der wir das tun. Die Offenbarung, und ich fange mal so locker an, wenn wir das Buch der Offenbarung lesen, dann ist das Erste, was wir wirklich begreifen müssen, festhalten müssen. Die Offenbarung ist ein Gelegenheitsschreiben. Tja, das ist nun nicht spektakulär, aber es ist wichtig. Die Offenbarung ist nicht geschrieben worden, damit man sagt, Buch der Spekulationen. Für jeden Spekulatius zu jeder Zeit. Sondern das Buch der Offenbarung ist geschrieben worden im Auftrag Jesu Christi an Johannes, den Evangelisten, der inhaftiert war oder verbannt war auf Patmos. Und dem Gott beauftragt hat, den Jesus sagt, schreibe es auf. Und zwar, das war der Anlass, dass Gott, dass Jesus dem Johannes sagt, schreibe es jetzt auf. Jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt ist es wichtig. Und jetzt gibt es einen Anlass, den ich dir gleich sage. Denn das, was du aufschreiben sollst, ist jetzt wichtig, für eine Zeit, die bald auf dich und euch zukommt. Der Johannes hatte also den Auftrag, etwas aufzuschreiben. Das war seine Aufgabe von Gott für ihn persönlich. Aber der Brief sollte an Gemeinden gehen, dieses euch, dass sozusagen der Herr sagt, schreibe es auf und schick es den Gemeinden. Nun ist es wichtig zu wissen, dass sozusagen es einen Absender gibt, das ist der Herr. Den gucken wir uns gleich noch ein bisschen genauer an. Und dann gibt es einen Adressaten, nämlich die Gemeinden. Und die stellen wir uns mal kurz vor. Hier haben wir also die Sendschreiben, die Städte, wo es Gemeinden Jesu gab. Und an diese Gemeinden schreibt sozusagen der Johannes, der auf Patmos sitzt, in so einer kleinen Insel unten in der Ägäis. Da ist sozusagen der Johannes, der schreibt auf und schreibt an die Gemeinden Ephesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Das waren reale Gemeinden in realen Städten mit realen Sorgen und Problemen und Widerfahrnissen. Und diesen Gemeinden schreibt Johannes im Auftrag Jesu Christi. Das ist wichtig, erstmal festzuhalten. Warum? Weil es zunächst mal darum geht, dass wir verstehen, wer schreibt denn hier eigentlich wem was? Und solange wir das nicht verstanden haben, können wir die Frage nämlich nicht beantworten, was können wir denn daraus lernen? Kein Buch der Bibel ist so spekulativ immer aufgenommen worden und weitergegeben worden wie das Buch der Offenbarung. Viele Geheimnisse scheint es da drin zu geben. Aber das Ganze ist sozusagen gar nicht so schwierig, weil der Herr sagt, es soll gar kein Geheimnis gemacht werden. Ich sag dir, was du schreiben sollst und damit ist eigentlich das Geheimnis gelüftet. Und im Grunde kann man, wenn man dann, wenn man denn dann weiß, was im Evangelium steht Und wenn man weiß sozusagen, was auch, dass es vor dem Evangelium ein altes Testament gibt, wenn man das im Blick behält, dann kann es gelingen zu verstehen, was Gott den Menschen dort damals sagte. Wir sind also angewiesen nicht auf Spekulation, sondern wir sind angewiesen auf die Schrift. Auf die Schrift im Alten Testament und auf die Schrift im Neuen Testament, auf das Evangelium. Und wir sind angewiesen sozusagen, dass wir wissen, was Gott getan hat in Jesus Christus. Zweite Beobachtung zunächst mal. Diese Gegend, die wir hier sehen, ist sozusagen die geistige und wirtschaftliche Blüte und Hochkultur des gesamten Mittelmeerraums. Die Gemeinde Ephesus war größer als Rom. Sie hatte circa, man schätzt, eine 250.000 Einwohner. In Ephesus stand der Artemis-Tempel, das ist sozusagen der Tempel der Artemis, das ist die Fruchtbarkeitsgöttin. Und der Tempel, das muss man sich mal geben, gehörte zu den 7 Weltwundern. Das war ein beeindruckendes Bauwerk seiner Zeit. 110 Meter in der Länge und ein bisschen mehr. Über 40 Meter in der Breite, durchsetzt mit Säulen, 12 Meter hoch. Allein die Blende oben auf dem, Eingangsportal wog 24 Tonnen. Das mussten die raufwuppen, in sozusagen stabil halten und dann das Dach draufdecken für die ganzen 112 Meter. Grandios. Ein gigantisches Theater. Das war eine Hochkultur. Aus dieser Region ist die griechische Sprache entstanden. Nicht in Griechenland, sondern das geistige Zentrum war dort. Diese Region war durchsetzt mit Griechen. Diese Region war durchsetzt mit Bibliotheken, mit Wissen aus allen Kulturen durch die unterschiedlichen sozusagen Reisewege und Handelsrouten. Hier war der Sitz der sogenannten mittelmeerischen Hochkultur in diesen Städten. Architektonisch, wirtschaftlich, geistig, ja, und auch in spiritueller Hinsicht, was sozusagen die Traditionen, die Religionen anging. Hier gab es Verbindungen nach Persien, nach Ägypten, in sozusagen auf die arabische Halbinsel, auf Nordafrika. Alles sozusagen war dort, mit der ganzen Welt war diese Region verbunden. Nicht nur, dass sie diese Impulse aufnahm, sondern dass dann auch von dieser Region die Impulse und die geistige Leistung in die Welt ging. Hier wurden die Philosophien entwickelt. Hier wurde Koine, die Umgangssprache des Griechischen, in dem das Neue Testament geschrieben ist, sozusagen geprägt, entwickelt und auch verschriftet. Wir reden also von einer Region und von einem Buch, das in eine Region geschrieben wird. Das dürfen wir uns nicht so als bäuerliches Entwicklungsland vorstellen. So das Hinterland. Ein Bauer hier, 2 Bauern dort und das Ganze ist dann Pergamon irgendwie so und Ephesus und Smyrna. Das war Hochkultur. Und in dieser Hochkultur, in dieser auch von Liberalität geprägten Hochkultur, die Griechen waren sehr liberal, sehr duldsam. Du glaubst an deinen Gott, ich glaube an meinen Gott. Aber mach mir keine Schwierigkeiten. Wenn ich dir großzügig zugestehe, dass du an deinen Gott glaubst, dann, das ist so das Wechselspiel der Liberalität, dann erwarte ich auch, dass du sozusagen mir gegenüber duldsam und liberal bist. Und ihr ahnt, da kann es schwierig werden. Wenn dann plötzlich einer sagt, Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Die Griechen sagen, man nimm es doch nicht so ernst. Jesus ist ein Weg, deiner. Jesus ist eine Wahrheit, deine Wahrheit. Ja, und Jesus ist eine Möglichkeit zu leben. Und ich habe meine. Wir merken, da sitzt also durchaus Konfliktpotenzial drin. Offenbarung ist also zuallererst ein Gelegenheitsschreiben an Johannes, dem Apostel, der diesen Gemeinden in dieser, sozusagen in dieser Hochkultur schreibt. Und zwar über etwas, von dem es in der Offenbarung 1 heißt, es ist etwas, was kommt, was sehr nahe ist. Wir reden also nicht spekulativ davon, dass Johannes etwas aufschreiben soll im Sinne, schreib es auf, schreib es an diese Gemeinden, aber es trifft für sie eh nicht zu, sondern in, ach, sagen wir mal, keine Ahnung, 3.500 bis 7.000 Jahren, Zeit spielt keine Rolle, ich bin eh ewig. So ist dieses Wort und dieses Buch nicht zu verstehen, sondern Gott gibt dieses Buch an den Johannes sozusagen in Auftrag, schreib es auf, denn es ist bald, dass das eintreten wird für euch, für die Gemeinden. Ein drittes. Gott will, dass Gemeinde lebt, so heißt die Überschrift für unsere Bibel-Plus-Reihe. Und das gilt für alle Sendschreiben, dass Gott diese Gemeinden anspricht, weil er möchte, dass sie leben, Leben haben in Fülle und überleben. Gott will, dass Gemeinde lebt. Gott hat das Leben erfunden. Gott lebt und liebt. Und Gott will, dass beides geschieht. Gott will, dass in seinem Leib, dass in seiner Gemeinde gelebt wird und dass dort geliebt wird. Gott will gegenwärtig sein. Es ist ihm nicht egal, was in dieser Zeit in seiner Gemeinde geschieht. Sein Anliegen ist, diese Gemeinden anzusprechen. Und ihnen zuzusprechen und sie aufzurütteln. Dritte Beobachtung. Habe ich jetzt richtig gezählt oder bin ich schon bei 4? Bei 4, okay. Ja, wir hatten gestern Abend auf einer Konferenz jemanden, der hat uns mit 8 Punkten und 16 Unterpunkten dann ordentlich herausgefordert. Also 4. Vierte Beobachtung an unserer Stelle hier. Die Offenbarung ist geschrieben von Gott, von Jesus Christus, der sich vorstellt. Der Absender ist nicht nur, hier schreibt Jesus, hallo, huhu. Sondern wenn wir einmal hineinlesen in der Offenbarung Kapitel 1, da schreibt der Johannes, was er sieht. Schreibe auf, sagt Gott, schreibe auf, was du siehst. In Vers 11. Was siehst du? Schreibe in ein Buch und sende es an die 7 Gemeinden. Dann kommen die Gemeinden nach Ephesus, nach Smyrna, nach Pergamon, nach Thyatira, nach Sardes, nach Philadelphia und nach Laodicea. Da wandte ich mich um, um die Stimme zu sehen, die mit mir sprach. Und wie ich mich umwandte, sah ich in 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einem Menschensohn gleich angetan mit wallendem Gewand und um die Brust gegürtet mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und seine Haare waren weiß wie Wolle und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße glichen dem Glanzerz, als wäre es in der Esse zum Glühen gebracht und seine Stimme klang wie das Rauschen vieler Wasser. Und in seiner rechten Hand hielt er 7 Sterne und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervor und sein Antlitz war, wie wenn die Sonne scheint in ihrer Kraft. Was für ein Bild! Und als Johannes es sah, fiel er fast um wie tot. Eine unglaublich kraftvolle Vision. Von dieser Person, die er sieht, von dieser Erscheinung, geht eine unglaubliche Kraft und Macht aus. Aber was wird eigentlich in diesen wenigen Versen gesagt? Das lege ich euch jetzt nicht alles aus. Ich gebe euch den Schlüssel. Das, was hier steht, in der Beschreibung dieser Person, die sozusagen Jesus Christus, den Auferstandenen, beschreibt. Diese Person, Aspekte, die hier genannt werden, in der Beschreibung dieser Person kehren alle im Detail einzeln wieder in den Sendschreiben. Also das, was hier steht, Elemente aus dieser Beschreibung von Jesus, zum Beispiel, dass aus seinem Mund ein zweischneidiges Schwert hervorgeht, das wird aufgenommen in den Sendschreiben. dass seine Augen sind wie glühend, wie rot, ja, wie rot, so scharf, wie Feuer. Er sieht alles, Schein, aufgebauter Schein in unserem Leben wird von seinen Augen verbrannt und durchdrungen. Gott sieht uns, wie wir wirklich sind. Er sagt uns, was in unserem Herz ist. Und das, was hier geschieht in diesem Sendschreiben, ist, dass Gott uns etwas sagt, was er sieht, was wir offenbar nicht wahrnehmen. Unsere Selbstwahrnehmung, wer wir sind, wer wir als Gemeinde sind, ist eine andere als das, was Gott sieht. Und zwischen dem, was Gott sieht und was wir von uns wahrnehmen, gibt es ein grandioses Gefälle. Und Gott möchte, dass das, was er sieht, dass wir das hören, mit dem Herzen erkennen, annehmen und dass wir das Gefälle dadurch sozusagen angleichen und wieder emporheben, dass wir einwilligen in die Sicht Gottes über uns und dass wir unsere Schritte tun, dass das wieder sozusagen zueinander geführt wird, was Gott sieht und will und was wir gehört und erkannt haben und dann auch entsprechend tun. Gott redet also zu dem Apostel Johannes als der Auferstandene, als der, der zwischen den Leuchtern und den Sternen steht. Nun gibt es so etliche unter uns, die ja schon Vorwissen haben zu dem Buch, dass Sterne und Leuchter sind sozusagen zwei Seiten einer Medaille. Es geht um diese sieben Gemeinden. Für jeden Leuchter steht eine Gemeinde und die Sterne auch. Die Sterne sind sozusagen der Teil von uns als Gemeinde, der nach außen strahlt. Und die Leuchter sind sozusagen das Bild für die Innenwelt, für die geistliche Welt zwischen mir und Gott oder zwischen uns und Gott. Und Gott sagt diesen Gemeinden in dieser Region, was in den nächsten, sozusagen in nächster Zeit auf sie zukommt. Er schreibt ihnen, weil er etwas sieht an ihnen und bei ihnen, was entweder korrigiert werden muss, was gelobt wird. Die Gemeinden sind relativ unterschiedlich. Aber alle Sendschreiben sind geschrieben, damit Gemeinde lebt und überlebt und gedeiht. Und der, der schreibt, der Auferstandene, dieser wunderbare Mann, der hier beschrieben wird mit dem weißen Haar, mit dem goldenen Gürtel, mit den feurigen Augen, mit den glühenden Füßen, mit dem Stimmen wie Wassermassen, der in der rechten Hand sieben Sterne hat, aus dessen Mund ein scharfes, zweischneidiges Schwert hervorgeht. Er ist der Ewige, der Auferstandene, der sich vorstellt als: Ich bin das Alpha und das Omega, ich bin der Anfang und das Ende, ich bin der erste und der letzte Buchstabe, der Herr Gott, der da ist, der da war und der da kommt, der Allherrscher, der Ewige, der Auferstandene, von dem alles herkommt und auf den alles zuläuft, der redet. Und die Gemeinden und wir sollten zuhören, was er zu sagen hat. Es ist also nicht nur sozusagen eine kleine Empfehlung, sondern hier spricht und redet jemand, der die Welt in seinen Händen hält und der Dinge weiß von uns und über uns, die wir uns nicht träumen wagen. Johannes empfängt diese Botschaft im Auftrag dieses Herrn für diese Leute dort, für die sieben Gemeinden. Wir starten heute mit der ersten Gemeinde, mit der Gemeinde zu Ephesus. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, Anmerkung. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass jede Gemeinde so ein allgemeines Schutzengelprinzip hat und jede Gemeinde einen Engel hat, der in besonderer Weise sozusagen uns begleitet. Es gibt viele Auslegungsvarianten zu der Formulierung, dem Engel der Gemeinde schreibe. Ich glaube deshalb nicht, dass Gott hier sozusagen einen Engel meint. Warum sollte er diesem Engel, der mehr weiß als wir, noch einmal Anweisung geben und wir dürfen lauschen? Ich glaube, dass es eher so ist, dass hier gemeint ist, der Gemeinde schreibe oder den Verantwortlichen der Gemeinde in Ephesus schreibe. So also die vielleicht sinnvollste und belastbarste Interpretation von dieser Formulierung. Und jetzt geht es darum, hier wird ein Brief geschrieben. Der Schreiber ist Johannes. Und jetzt stellt sich derjenige vor, der den Brief schreibt an Ephesus. Und mein Augenmerk, und das Augenmerk möchte ich euch wieder darauf lenken, dass ihr entdeckt, dass der Anfang und das Ende, das A und das O, beides Mal derselbe ist. Der, der sich hier vorstellt, stellt sich mit dem Thema vor, um das es geht in dem Brief und das am Ende des Briefes noch einmal in dem Wort aufgenommen wird. Das sagt der, der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Das entscheidende Wort hier ist das Wort wandeln. Wann und wo ist zum ersten Mal in der Bibel gewandelt worden? Jetzt, zah, im Paradies. Was heißt es dort? Und der Herr wandelte mit Adam im Garten. Ich stelle mir das schon herrlich vor. Wenn zwei Leute so durch die Ewigkeit und durch das Paradies bummeln, schon toll, oder? Gott wandelt mit Adam im Paradies. Und um das Thema geht es. Letzter Vers, Sendschreiben zu Ephesus heißt, dem Sieger werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der wo steht? Im Paradies. Und so sind alle Sendschreiben aufgebaut. Die Eingangsvorstellung von Jesus, sozusagen, was dort beschrieben wird, was dort Elemente sind, werden aufgenommen thematisch in den Brief und werden hinten noch einmal gebündelt in Schlussgedanken des Briefes. Der hier spricht, ist sozusagen der inmitten der Gemeinden wandelt. Es ist der das Leben erschaffen hat, der die Gemeinde begründet hat, der inmitten seiner Gemeinde sich wohlfühlt, aller Gemeinden. Ephesus ist nicht nur eine von ihnen, sondern alle werden hier angesprochen. Inmitten aller Gemeinden steht er. Der, dem die Ewigkeit gehört und der das Neue sozusagen, die neue Ewigkeit für uns vorbereitet hat. Der ist es, der sich der Gemeinde vorstellt und sie anspricht. Ich kenne deine Werke. Der Aufbau der Briefe ist immer gleich. Es gibt am Anfang immer die Vorstellung, wer hier redet. Und davor sozusagen die Anschrift. Dem Engel der Gemeinde zu Ephesus, Thyatira, Pergamon. Also Adresse, Absender. Das sagt der. Und dann kommt sozusagen die Vorstellung des lebendigen Gottes mit dem Thema, um das es geht. Dritter Gedanke an der Stelle dort innerhalb dieses Aufbaus ist dann, dass Gott sagt, was er sieht. Er ist der Richter. Er nimmt sozusagen die Position des Richters ein. Hier ist nicht mehr Jesus der Buddy. Jesus der liebe Freund. Jesus das Herrchen. Jesus die Schmuckkette am Hals. Hier ist Jesus. Anfang und Ende. Der Ewige. Der Herrscher. Der Weltenrichter. Und er stellt die Gemeinde in sein Licht und spricht sie an und sagt, ich kenne deine Werke. Bestandsaufnahme. Ich kenne deine Werke. Und wir werden entdecken, dass in fast allen Briefen, ich kann ja nicht alle jetzt erzählen, also wer alle durchnehmen will, muss Bibel Plus besuchen. Ist klar. Das war jetzt der Werbeblock. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Mühe. Ich kenne deine Ausdauer. Gott hat genau hingeguckt und er lobt seine Gemeinde. Gott verteilt immer Lob und dann auch die Dinge und spricht die Dinge an, die verändert werden müssen. Ich kenne deine Werke, deine Mühe, deine Ausdauer, positiv, dass du Böse nicht ertragen kannst und dass du die geprüft hast, die sich Apostel nennen, aber es nicht sind und sie als Lügner erfunden hast. In aller Kürze, das bedeutet, hier hat sich eine Gemeinde über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, immer wieder wehren müssen gegen Menschen, die überzeugend daherkamen. Wow, wir haben Lehre von dort und wir waren da und die sich darstellen können mit ihrer Geschichte und mit irgendwelchen Geschichten als besonders einflussreich, bedeutsam. Aber die Gemeinde hat genau hingeguckt und hat hingeschaut und hat sie auch durchschaut und als Lügenapostel erfunden. Klammer auf, Klammer zu. Wir werden heute in der Predigt nicht sozusagen hören, wie wir es sinnvoll nur für uns in einer kleinen Packung übertragen. Aber ein paar Fragen gibt es doch und die Hausaufgaben werden wir machen müssen. Nämlich die Frage, traut sich Gemeinde Jesu Christi heute noch an diesen und anderen Orten überhaupt eine Aussage zu machen über geistige und geistliche Strömungen, von denen wir sagen, sie sind konform mit der Botschaft des Evangeliums und sie sind nicht konform mit der Botschaft des Evangeliums. Und ich rede jetzt nicht von Einzelnen, sondern ich rede von Gemeinde. Traut sich eine Gemeinde noch zu sagen, das ist nicht im Sinne des Evangeliums? Und wir merken wieder, wir sind an dem Punkt, wir kommen in Konfrontation mit dem Toleranzgebot um uns herum. Hey, sei doch mal tolerant. Jetzt stell dich doch nicht so an. Ist nicht alles ein bisschen Bluna? Ist nicht alles ein bisschen Leben? Ist nicht alles ein bisschen bunt? Nimm es doch nicht so ernst. Hey, hallo. Diese Gemeinde hat jahrelang, jahrzehntelang Mühe und Ausdauer aufgebracht, um Menschen zu durchschauen und sie zu entlarven und sie als Lügenapostel sozusagen zu deklarieren und sich von ihnen zu trennen. Und dann heißt es weiter, und du hast auch Ausdauer, um meines Namens willen die Last getragen, die, und du bist nicht müde geworden. Dieser Weg ist kein einfacher und ist kein leichter gewesen. Dieser Weg sozusagen, sie haben das Böse und die Bösen nicht ertragen. Aber sie haben das Kreuz getragen. Dieser Weg, den die Gemeinde Ephesus gehen musste, war ein Weg, der über die Länge der Zeit bedeutete, ihr werdet sozusagen die Last des Kreuzes, nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach, sagt Jesus. Es geht also darum, dass Nachfolge auch ein Stück Kreuzesnachfolge bedeutet und das bescheinigt Jesus seiner Gemeinde und sagt, hey, das ist super, das hast du toll gemacht. Und dann sagt er weiter, aber ich habe gegen dich. Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Was Jesus sagt, ist diese Dreiheit von Arbeit, von Ausdauer und von Liebe, die gibt es bei dir. Du hast Ausdauer, du hast Arbeit auf dich genommen, du hast das wunderbar getan. Aber im Bereich deiner Liebe zu mir, da bröckelt es. Du kannst vielleicht anderen treffsicher sagen, kein anderes Evangelium, aber so mit dem Herzen deiner ganzen Liebe bist du in deinem Leben damit selbst nicht unterwegs. Ich habe gegen dich, dass deine erste Liebe du verlassen hast. Und dann sagt Jesus, bedenke, wovon du gefallen bist. Was anderes sage ich uns auch heute Morgen nicht, nämlich dieses, lasst uns einmal über so ein Wort nachdenken. Was heißt das? Ich oder wir als Gemeinde haben die erste Liebe verlassen. Wie war es am Anfang? Vielleicht geht es um eine innige Intimität, in eine enge sozusagen Freudenbeziehung mit Jesus. Vielleicht geht es darum, wie wir es auch im Gebet gehört haben, dass Menschen sozusagen in der ersten Liebe zu Jesus bereit waren, auch ihr eigenes Liebstes zu geben. Ich treffe öfter mal so Kollegen, die dann so da erzählen, wenn sie so, als sie so Bekehrung, ihre Erfahrung erzählen, was sie alles verbrannt haben am Anfang ihres Lebens. Welche Schallplattenkostbarkeiten sie in den Müll getreten haben, um Jesu willen, um sich von schlechten Einflüssen zu trennen. Und manchmal hört man die ehrliche Formulierung, heute würde ich es nicht mehr machen. Bedenke, wovon du gefallen bist. Interessant ist das Wortspiel, was man da machen kann, nämlich die Frage, von wo bin ich wohin gefallen? Was habe ich zurückgelassen und was habe ich gewonnen? Wohin bin ich mit mir und meinem Leben vor dem lebendigen Gott gekommen? Denkt darüber nach, sagt Jesus seiner Gemeinde in Ephesus. Denkt darüber nach. Das ist nicht so ein Schnellschuss aus der Hüfte. Denkt darüber nach. Wie war es am Anfang? Was waren die Werke deiner ersten Liebe? Vertrauen, Lobpreis, ja, Zuversicht, Hoffnung. Begeisterung, Leidenschaft. Jetzt guck dich an. Ist das noch so? Bedenke, wovon du gefallen bist und wohin du gefallen bist. Und dann heißt es, bekehre dich. Dreh um. Tu Buße. Das heißt, wir können und müssen vor Gott eingestehen, ja, Herr, wir haben uns verlaufen. Wir sind nicht mehr da, wo wir waren. Wir haben unsere erste Liebe verloren. Und ihr Lieben, die erste Liebe verliert man nicht, weil man sich entscheidet, Stopp, Ende aus, heute ist 12 Uhr, jetzt ist aber Schluss mit der ersten Liebe, jetzt kommt die zweite. So läuft es ja nicht. Das Prinzip, das hier wirkt, ist das Prinzip der Vergesslichkeit, der Gewöhnung, der Nachlässigkeit. Das kann man am besten eine Woche nachstellen, indem man ein Zimmer nimmt, zum Beispiel die Küche, und nicht mehr wegräumt und aufräumt. Ihr müsst nicht viel machen. Lasst einfach nur alles stehen. Und dann guckt, wohin ihr gekommen seid, nachdem ihr von der Ordnung Abstand genommen habt. Von wo, wohin? Das ist hier sozusagen der Hintergrund. Bekehre dich, und das wäre sozusagen bei unserem Küchenbild zu sagen, oh, was für ein Saustall. Und dann tue die früheren Werke. Zu sagen, ja, es ist echt unaufgeräumt in der Küche, reicht nicht. Ich muss sagen, ich räume wieder auf. Tue die Werke. Darum geht es. Tue die Werke der Liebe, der ersten Liebe. Und dann sagt Gott seiner Gemeinde, und das ist ihm ernst, sonst komme ich über dich und werde dein Leuchter von deiner Stelle rücken, wenn du dich nicht bekehrst. Die Umkehr hat Bedeutung. Und die Verweigerung umzukehren hat Wirkung. Nämlich, dass Gott sagt, wenn du nicht willst, in diese neue, meine eigene erste Liebe zurückzukommen, die du schon hattest von mir, wenn du da nicht wieder hin willst, dann nehme ich deinen Leuchter weg. Dann nehme ich deinen Leuchter weg. Doch das hast du für dich, noch einmal mildernd, du hast die Werke der Nikolaiten, dass du sie hast, die ich auch hasse. Und die Werke der Nikolaiten, da wird viel spekuliert, wir einigen uns heute einfach an dieser Stelle auf diese allgemeine Deutung. Es geht darum, um die Verführung zum Götzendienst und sozusagen zur Unzucht. Sexuelle Unmoral, sexuelle Nachlässigkeit, sexuelle extreme Verhaltensweisen, alles Mögliche, überhaupt in diesem ganzen Bereich. Diese beiden Dinge gingen bei diesen ganzen Widersachern der Gemeinde damals in dieser Zeit einher. Mehr als vielleicht bei uns, weil wenn man an Götzenopfer oder wenn man an irgendeiner Party von einer Bank oder von irgendeinem Wirtschaftsunternehmen teilnahm, gab es immer Fleisch, das zuvor irgendwelchen Götzen geopfert war. Und Gott wollte das nicht. Und mit der Party, mit dem Opfer bei den Götzen waren immer auch irgendwie Priesterinnen an Bord, deren Dienst war, mit Körperlichkeit und Verführbarkeit und Sexualität die Gottheit zu ehren. die Fruchtbarkeit, sozusagen die Fruchtbarkeitsgöttin Artemis, unter anderem. Also hier an dieser Stelle der Hinweis, dass du dagegen bist, das ist super, das finde ich prima. Aber du hast die erste Liebe verloren, du bist hart geworden, vielleicht bist du rechthaberisch geworden, du bist gesetzlich geworden. Es ist nicht mehr diese Liebe zu mir, die Leidenschaft und die Freude und die Lebendigkeit da. Und dann kommt sozusagen der typische Schluss für jedes Sendschreiben. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, tja. Jetzt steht da was. Es steht nicht, was Johannes euch schreibt, sondern der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es ist erforderlich zu wissen und zu kennen, dass der Geist Gottes redet. Nicht nur, dass er redet, sondern wie er redet. Und dann auch, dass wir wissen, was er redet, um unterscheiden zu können, welcher Geist denn da überhaupt redet. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist Gottes der Gemeinde sagt. Ha, sagen wir an der Stelle, das ist ja anstrengend, natürlich. Ja. Das ist ja Kampf, ja. Das ist ja Auseinandersetzung, ja. Das bedeutet Unterscheidung lernen, ja. Dann müssen wir ja wissen, was Gott will, ja. Um dann zu wissen, was er nicht will, ja. Und um dann zu tun, was er lieber will, genau. Das nennt die Bibel Umkehr. Ist echt Arbeit, genau. Und deswegen sagt Jesus hier, dem Sieger werde ich zu essen geben. Dem Sieger werde ich zum Essen einladen, müssten wir hier sagen, in der Ewigkeit. Mit dem Sieger gehe ich essen. Mit dem Sieger gehe ich essen in der Ewigkeit. Und zwar von dem Baum, von dem euch bisher verboten war zu essen. Vom Baum des Lebens. Hey, du und ich, wir wandeln in der Ewigkeit und schlendern gemeinsam zu dem Baum des Lebens. Und dann pflücke ich dir die Frucht. Im Paradies, du und ich. Dem Sieger werde ich zu essen geben. Dazu lädt Gott uns ein, heute und morgen und die nächsten Tage darüber nachzudenken, was sagt Gott der Gemeinde da und welche Fragen wären für uns ableitbar? Wie sieht unsere erste Liebe aus? Wie viel Freude und Spaß haben wir vielleicht anderen zu sagen, was nicht in Ordnung ist, aber bleiben selber die Lebendigkeit, Leidenschaft und Liebe schuldig? Wir wissen oft alles besser als die anderen, aber wir machen es nicht besser. Manchmal machen wir es gar nicht. Manchmal reicht uns das Wissen. Was mich fasziniert an den Sendschreiben ist, dass Gott, egal wie die Gemeinde zugange ist, dass seine Liebe so groß ist, dass wir ihm nicht egal sind, sondern dass er uns anspricht. Und dass er sich uns vorstellt mit dem, wer er ist und was er für Möglichkeiten hat, dass er es sagt und dass er uns den Weg aufzeigt und dass er uns einlädt. Und dass er sagt, wisst ihr, wenn ihr das macht, das müssen wir auch verstehen, der Lohn, um den es hier geht, dafür, dass wir Gott wieder lieben, weil er es wert ist, geliebt zu werden, dafür, dass wir das tun, bekommen wir Ewigkeit geschenkt. Vom Baum des Lebens. Ein Lohn, der ist exorbitant größer als das, was Gott von uns fordert. Ich lade uns ein dazu und hoffe, dass ihr Mut habt und Spaß habt und Freude habt, auf die Spur zu kommen, was sonst noch in den anderen Sendschreiben drinsteht. Amen.